Ja, guten Morgen, auch von mir. Sind ja nicht ganz so viele heute hier im Saal zumindest, aber es freut mich, jeden Einzelnen zu sehen heute. Vielleicht sind die ein oder anderen noch bei der Wahl oder wie Wolfgang auch zu Besuch woanders. Es freut mich, dass wir die Möglichkeit haben, zusammenzukommen, und es freut mich auch, dass wir diese Predigtreihe von Apostelgeschichte haben. Und wir sind ja bisher zu dem Zeitpunkt gekommen in der Apostelgeschichte, wo wir in einer ähnlichen Situation heute sind wie damals. Ja, es wurde auf eine Verheißung gewartet. Ja, und wir warten auch auf unsere Verheißung, dass der Jesus wiederkommt. Und die Gemeinde war noch nicht gegründet und wurde dann gegründet. Ich sehe noch nichts. Ich habe da so eine kleine Hilfe, Augenhilfe da vorbereitet, dass man sich so ein bisschen langhangeln kann. Und auch immer wieder zurechtfindet, wenn man da mal kurz in Gedanken woanders abgeschweift ist. Ja, es ist, Uwe hat es schon gesagt, der Abschnitt, wo es um Pfingsten geht. Und zu Pfingsten gründet Gott seine Gemeinde. Und das hat Auswirkungen bis heute, bis zum heutigen Tag. Und wir werden uns die Apostelgeschichte 2, den Abschnitt 1, Verse 1 bis 13 angucken. Und ich hatte dann nochmal so gedanklich drüber nachgedacht, dass Gott 1500 Jahre lang vorher Pfingsten eingesetzt hat. Ja? Also ungefähr 1450 hat da Mose das eingesetzt, ja, und so ungefähr 30 nach Christus oder so, 33, 34 nach Christus reden wir hier. Und man muss sich überlegen, 1500 Jahre hat man jedes Jahr Pfingsten gefeiert, ohne dass die Verheißung da war, ja? Also das, was es eigentlich bedeutete. Und doch ist es ganz gewiss eingetroffen. Und ich würde sagen, wir lesen erstmal den Abschnitt gemeinsam durch. Ich habe den hier nochmal abgeschrieben oder reinkopiert. Wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne rausnehmen und vielleicht noch ein paar Randnotizen machen, wenn er da irgendwas Wichtiges herausfindet. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Ja, bis dahin der Abschnitt, den wir heute uns anschauen wollten. Und ich habe den in 6 Abschnitte geteilt. Der erste Abschnitt ist der erste Vers. Da heißt es: Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und Pfingsten kommt vom Griechischen, heißt was mit 50, ja, der 50. sozusagen. Und das war auch als Wochenfest oder Erntefest bekannt. Da hat die Ernte angefangen, war aber noch nicht durch, ja. Und da gab es schon erste Früchte sozusagen, erste Erträge, die eingefahren worden sind, und die wurden dann Gott gebracht. Deswegen wird das auch Erntefest genannt. Und die Erstlinge wurden auch gebracht, und bis heute feiert man das, nennen die Juden, glaube ich, Shuot oder so, ich kann das nicht richtig aussprechen, aber so in dem Sinne. Und die feiern heute noch, dass Gott das Gesetz Moses eingesetzt hat, ja, also jetzt nicht die messianischen Juden, sondern die normalen Juden. Und genau, Pfingstfest heißt ja 50 vor, also 50 Tage nach Passa war das ja, und wir feiern ja Passa Ostern, ja, weil Jesus zum Passa auch gestorben und auferstanden ist. Und deswegen ist es 50 Tage nach Ostern, ist das Pfingstfest, und das wurde in 2. Mose 23 eingesetzt. Also wer das zu Hause dann nachlesen will, steht auch noch in anderen Stellen, aber genau, 3. Mose habe ich hier auch, 23. Gibt mehrere Stellen, wo das nochmal beschrieben wird, wie Pfingsten eingesetzt war. Und die Jünger, die saßen hier zu Pfingsten, ja, das war jedes Jahr Pfingsten, saßen die beisammen. Und ich habe hier nochmal einen ganz wichtigen Abschnitt hier nochmal markiert, unterstrichen. Die waren alle einmütig beisammen. Und das hat mir so als Vorbild auch so gedient. Und dachte ich mir, da kann man auch nochmal genauer reingucken. Warum saßen die denn da überhaupt? Und das lesen wir, das haben wir auch schon hier betrachtet, das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 4, da heißt es, und als er mit ihnen zusammen war, also Jesus, als Jesus mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Also Jesus hat denen gesagt, die sollen da warten, ja, bis die Verheißung eintritt. Und deswegen waren die da noch in Jerusalem. Und in ein paar Verse weiter, in Vers 13, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Dann werden die aufgelistet, wer sich da alles aufzuhalten pflegte. Also die Jünger trafen sich da in diesem Obergemach, und wahrscheinlich ist das das Obergemach, was Jesus zum letzten Passa, also bei Einsetzung vom Abendmahl auch organisiert hat. Das lesen wir in, vielleicht gucken wir uns das kurz an, ein Vers, Lukas 22, 12. Die Stelle ist bekannt, denke ich, wo Jesus den Petrus und den Johannes beauftragen, den Ort, diesen Raum fertig zu machen für das letzte Abendmahl. Und in Lukas 22, 12 heißt es, ich muss kurz finden, und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Das sagt Jesus den Jüngern, wo sie losgegangen sind. Ja, also es war ein Obersaal mit Polstern zubereitet, das war Passa, als sie vor 50 Tagen das gefeiert hatten. Und manche gehen davon aus, dass es das gleiche Obergemach war. Sicher wissen wir es nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und die trafen sich auf jeden Fall, das lesen wir. Und was haben die da gemacht? Steht da in Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Also die blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. Da haben sie sich regelmäßig getroffen. Ja, beständig haben sich getroffen, beständig haben die im Gebet und Flehen zusammen gesessen, ja, und waren einmütig beisammen. Und das kommt auch zur persönlichen Herausforderung. Ich habe nach jedem Abschnitt so eine kleine, unten sieht man das so in Rot, so eine kleine Herausforderung, die man für sich selber auch mitnehmen kann und für mich auch selber. Da ist halt die Frage, wie sieht es mit mir aus und mit meinen Zusammenkünften, die Zusammenkünfte, die ich besuche. Ja? Tue ich die vernachlässigen oder bin ich da auch treu und beständig, wie es hier heißt? Dazu lesen wir für uns gültig auch heute vielleicht mal Hebräer 10. Ab Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also das ist eine Herausforderung und ein Ansporn oder eine Motivation für uns, da dran zu bleiben, auch einmütig und beständig die Versammlungen nicht zu vernachlässigen. Dann kommen wir zum zweiten Vers. Der heißt, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und da finde ich so beeindruckend, der Zeitpunkt, in dem das stattfindet, ja. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, ja, und heißt es plötzlich. Und das war genau zu Pfingsten. Es war nicht ein Tag vorher, es war nicht ein Tag nachher, es hätte ja auch eine Woche vorher oder eine Woche nachher sein können. Nein, es kam genau zu Pfingsten und das war kein Zufall. In der Weihnachtsgeschichte und später dann in Galater wird das nochmal erwähnt, da heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott es vorgesehen hat. Und hier heißt es auch, und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, ja, genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott es vorgesehen hatte, kam der Heilige Geist. So wie es genau zu dem Zeitpunkt geschehen ist, als Jesus auf die Welt kam, kam es genau zum richtigen Zeitpunkt auch der Heilige Geist. Und das zeigt uns, dass Gott die Zeiten und alles in seiner Macht hält, ja, und oft ist es auch so, wir haben jetzt Wahlen, man überlegt sich ja, was wird aus Deutschland, was passiert da, die Welt ist drunter und drüber. Wenn man gewisse Gradzahlen nicht einhält, dann geht die Erde in Flammen auf, denkt man. Man ist in Unsicherheiten verstrickt und man weiß gar nicht, was los ist und viele kriegen dann Angst, weil man das nicht selber in der Hand hält. Aber wir können wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Ja, den genauen Zeitpunkt hält er in seiner Hand. Und einer der schönsten Stellen, was uns auch richtig Sicherheit gibt, in der Hinsicht, dass Gott die Zeiten in seiner Hand hält, steht in Daniel 7,12. Weil bei Daniel wird ja, offenbart ja Gott eigentlich die ganze Weltheitsgeschichte. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, Daniel 7, Vers 12. Auch den übrigen Tieren wurden die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt, heißt es in Daniel 7, 12. Da geht es um die Weltreiche und um verschiedene, ist ein anderes Thema, worum es hier geht, aber es geht um Weltgeschichte und das gleiche Thema jetzt in dem Zusammenhang mit Zeiten, dass Gottes Zeiten absolut feststehen. Also er hält die Zeit in seiner Hand. Es entgleitet ihm nicht. Es ist nicht so, dass das jetzt etwas länger dauert, als er es vorgesehen hat oder etwas früher kommt, als er es vorgesehen hat. Ja? Er hält Zeit, also er hat Zeit und Stunden hält er in seiner Hand. Und genauso hier Pfingsten. Und da heißt es auch, dass es plötzlich geschehen ist. Ja? Plötzlich. Gott erfüllt seine Verheißung in seiner Souveränität, habe ich hier hingeschrieben. Wir haben auch vorhin schon von Uwe gehört, dass Gott souverän handelt. Ja, es kam plötzlich. Was haben die Jünger gemacht, als das geschehen ist? Was haben die gemacht? Die haben da gebetet, aber die haben nichts Besonderes gemacht. Die haben das gemacht, was sie jeden Tag gemacht haben, gebetet, gefleht und sie saßen da rum, sage ich mal. Ja, sie saßen, sie haben jetzt nicht irgendwie einen Knopf gedrückt und gesagt, so Gott, jetzt kannst du es losschicken. Ja? Nee, Gott macht das in seiner Souveränität und plötzlich heißt es hier, 1. Korinther 15, 51 bis 52, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden aufwecken, werden unverweslich und wir werden verwandt werden. Da ist nochmal ein Plötzlich, ja? Und dieses Plötzlich, das steht uns noch bevor. Dieses Plötzlich hier zu Pfingsten, das war zu Gottes Zeitpunkt, ist der Heilige Geist plötzlich gekommen. Und es wird ein Plötzlich geben, wo seine Kinder entrückt werden. Und das haben wir in 1. Korinther 15, 51 gelesen. Und da heißt es auch plötzlich, in einem Augenblick, ja. Da tut kein Mensch was dazu. Gott tut das, ja. Und in seiner Souveränität setzt er die Zeiten und Zeitpunkte und weiß genau, wann was passiert. Und das, was er zusagt, das geschieht auch. Und in dieser Situation, es war eine besondere Situation, weil die Gemeinde ja entstanden ist, da hat er das auch mit übernatürlichen Gegebenheiten, Eigenschaften auch bekräftigt, ja. Die Jünger saßen da, haben gebetet, ja, und auf einmal dieses Brausen heißt es, ja. Es war ein Brausen, was das Haus erfüllte und da kamen ja die anderen dazu, die von draußen umherstanden oder irgendwo waren und wer weiß, wie viele das waren ungefähr. Waren das 10 oder 20 oder 5 oder mehr? Das waren ein paar tausend, waren das, ja, weil ein paar Verse weiter, das ist nicht in unserem Abschnitt, aber es bekehren sich, 3000 Leute bekehren sich bei der Predigt von Petrus. Also es waren Tausende, die dann zusammengekommen sind. Also das war jetzt nicht irgendwie, dass der Petrus mal über so einen Topf rüber gestolpert ist und der Deckel geknallt hat, ja, sondern das war schon ordentlich. Ne? Gott hat das schon so deutlich gemacht, dass auch alle Menschen da zusammenkommen. Und das zeigt auch seine erhabene Souveränität, was auch ganz wichtig zu wissen ist, in dem ganzen Zusammenhang auch mit dem Heiligen Geist, ist, dass Gott souverän ist. Ja? Gott gibt nicht den Geist, dass wir über den Geist herrschen, ja? Dass wir dem Geist, dass wir Gott sagen, was er zu tun hat oder was, sondern er handelt in seiner Souveränität, und das sehen wir hier beim Zeitpunkt, und wir sehen auch mit den Auswirkungen, wie Gott wirkt, das macht er auch in seiner Souveränität, wie er das für richtig hält. Dann habe ich eine kleine Herausforderung unten rechts wieder für mich und für uns aufgeschrieben. 2. Petrus 3, ist ganz interessant. Vers 4, da heißt es, das ist, oder Vers 3, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Ja, die gibt's heute auch. Ja, die sagen dann, ja, Gott hat gesagt, Jesus kommt wieder. Ja, wo ist er denn? Ne? Er hat das schon 2000 Jahre vorher gesagt. Ne? Und wo ist er? Und dann lesen wir in Vers 9, der Herr versäumt nicht, die Verheißungen zu erfüllen, wie etliches für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Und das ist die Herausforderung, die wir für uns auch mitnehmen können, dass wir geduldig auf dieses Verheißen, auf die Verheißung warten und geduldig uns schon darauf freuen dürfen, dass so wie Pfingsten das erfüllt wurde, was Jesus verheißen hat, so wird auch sein Wiederkommen sich erfüllen. Und wir dürfen da geduldig und zuverlässig auch darauf warten. Dann lesen wir den nächsten Vers, Vers 3. Da heißt es, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und da kommen wir zum Punkt, zum wichtigen Punkt auch, dass der Heilige Geist den Gläubigen, den Jüngern in dem Fall, gegeben worden ist und sich auf jeden von ihnen setzte. Und da hatte ich mir die Frage gestellt, warum überhaupt, ja? Warum das mit dem Heiligen Geist, ja? Wenn man irgendwie im Briefmarkenverein ist, das gibt's wahrscheinlich weniger jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt's einen Drohnenverein, ja, wenn man im Drohnenverein ist und da zusammenkommt, dann ist man da, weil man ein Hobby hat oder weil man Interesse hat. Das ist aber was ganz anderes, als hier beschrieben ist, dass der Heilige Geist da ist und in sich auf jeden setzt, ja, und wofür eigentlich der Heilige Geist? Und da habe ich einige Punkte aufgeschrieben, es gibt sicherlich noch mehr, aber ich habe ein bisschen eine Auswahl getroffen. Als erstes habe ich aufgeschrieben, dass es eine prophetische Erfüllung war. Und das fand ich so wunderbar, das fand ich richtig genial, als ich gelesen habe, wie Jesus das voraussagt. Und was für eine schöne Stelle, die wollen wir zusammen lesen. Johannes 7, Vers 38. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ja, was für eine herrliche Zusage auch. Und das war ja, bevor es erfüllt worden ist. Und das hat sich wirklich erfüllt, ja. Und das ist beeindruckend, ja. Und das ist nur eine Zusage, ja. Wenn du jetzt bei der Arbeit sagen würdest, in 2 Wochen passiert das und das und das trifft ein, dann bist du schon der große Vorhersager, ja? Aber wenn man sich überlegt, wie viele Zusagen Gottes sich buchstäblich erfüllen, also allein das ist doch beeindruckend und wunderbar, ne? Und dann zusätzlich auch noch der Inhalt davon, ja? Das ist nicht nur eine prophetische Erfüllung, dass sie sich erfüllt, weil sie sich erfüllt, sondern es ist doch wunderbar zu wissen, dass Gott vorhergesehen hat, dass durch den Heiligen Geist wir zum Segen auch für andere sein können, ja, dass aus uns lebendige Ströme lebendigen Wassers fließen können, ja, und das fand ich wunderbar zu sehen, dass es als prophetische Erfüllung auch einen ganz, ganz großen Zweck erfüllt hat. Dann als zweiter Ziel oder Grund ist auch die Gründung der Gemeinde, und das ist, denke ich mal, auch eines der zentralen Punkte. Epheser 4, eigentlich das ganze Kapitel kann man zu Hause nochmal nachlesen, ist sehr interessant. Ich lese die ersten 6 Verse nur, aber man kann sicherlich auch das ganze Kapitel dann lesen. Da heißt es in Epheser 4, so ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren und das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Und das ist einfach gewaltig, wenn man überlegt, wenn man sich rechts und links mal umguckt, ja, wir sind ein Leib, die an Jesus glauben, ja, wenn man weiß, das ist ein Kind Gottes neben mir, ja, der hat den gleichen Geist, ja, und der gehört zum gleichen Leib, ja, also das ist überwältigend, finde ich das, und das ist so schön zu wissen, dass es nicht an unserer Kraft liegt, ja. Es liegt nicht daran, wenn man jetzt dem Nachbarn die Hand geben würde, liegt es nicht an der Kraft, die wir brauchen, um den festzuhalten, sondern das, was uns vereint ist, ist der Geist Gottes selbst. Und in dem Zusammenhang auch heißt es ja in Vers 3, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Ja? Das ist der gleiche Gott, der gleiche Heilige Geist, der sich auf alle setzt. Ja? Beeindruckend, finde ich. Er hätte ja auch auf einmal alle erscheinen lassen können, dass jeder auf einmal so eine Zunge hat, ja. Aber nein, es zerteilt sich. Es ist eine Einheit, Gott, der auf jeden kommt und das eine Einheit bildet, ja. Und das ist echt überwältigend. Und als ich auch das Thema mit diesem Feuer, das zeigt auch seine Reinheit, ja, und seine Heiligkeit. Und wir haben zwei Beispiele zum Beispiel, wo Gott auch mit Feuer erscheint, ist ja am Horeb, ja. Am Horeb erscheint er Mose und dem Volk als Feuer. Und auch dem Mose erscheint er da in dem brennenden Dornbusch. Und was sagt Gott? Zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du bist, ist heilig. Also das zeigt die Heiligkeit Gottes einfach. Und ich denke, es ist ein gutes Bild, wo wir auch darauf lernen können, dass der Bruder, die Schwester, die neben uns ist, wirklich den gleichen Geist hat wie wir auch. Ja? Und das ist nicht irgendein Geist, sondern das ist der Geist Gottes. Und das ist doch wunderbar zu sehen und zu wissen, dass die Gemeinde durch seinen Geist besteht und ein Leib. Und wenn der Leib ohne Geist ist, dann ist der Leib auch tot. Ja, das ist im Menschlichen auch so. Wenn der Geist vom Mensch weg ist, dann ist er tot. Ja, und deswegen ist das, was die Gemeinde auch ausmacht, der Geist Gottes. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass, genau, werden wir nachher noch auch sehen, wer den Heiligen Geist bekommt, ist im zweiten Teil. Aber es ist auch wichtig als Gründung der Gemeinde, ja, wofür der Heilige Geist da ist. Und dann, dass der Heilige Geist zeigt auch Besitz an. Epheser 4, Vers 30, sind die versiegelt mit dem Heiligen Geist, die gläubig wurden, heißt es, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Also es zeigt auch Besitz an. Ja, der Heilige Geist zeigt auch, dass wir ihm gehören. Ja, er begleitet uns auch in unserem Auftrag. Und ja, das lesen wir in Lukas 12, 11. Ich bin noch mit einer herkömmlichen Bibel unterwegs. Früher hat man es immer so rascheln gehört und heute hört man gar nichts mehr rascheln, weil entweder haben die Leute keine Bibeln mit oder sie haben diese Apps, da geht es viel schneller, ja, zum Teil. Manche blättern auch ganz leise, alles gut. Lukas 12, Vers 11 heißt es, wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Also er begleitet uns auch in dem Auftrag, Zeugnis zu geben, und er erinnert uns auch an das, was Jesus gesagt hat, was sein Wort sagt, Johannes 14, Vers 26. Da heißt es, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das erfahren wir heute auch, wenn man manchmal im Gespräch ist und dann weiß, der andere hat ein Problem, und dann fällt einem einfach so ein Bibelvers ein, der genau treffend da ist. Ja, und das ist auch das Wirken vom Heiligen Geist, der uns an das erinnert, was sein Wort auch sagt, was Jesus auch gesagt hat. Und er tröstet uns, ja, er begleitet uns. Johannes 14, 16. Es gibt sehr viele Bibelverse. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeiten. Das sagt Jesus, als er noch auf der Erde war und die Jünger hatten Angst, alleine zu bleiben. Und dann sagt er, nee, braucht ihr nicht. Nee, Jesus hat gesagt dann, dass er den Heiligen Geist schicken wird, und der wird begleiten. Und er hilft auch, und Zeugnis zu geben in Johannes 16, 7 und 8. Ist auch eine interessante Stelle. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Und da sehen wir vielleicht nochmal kurze Erklärung dazu, dass der Heilige Geist dem Gläubigen hilft, Zeugnis zu geben. Ja? Er schenkt die richtigen Worte, er schenkt die Situation, er schenkt dieses Gefühlsein. Wir hatten das von den Strömen lebendigen Wassers, ja, dass wir uns mit Gott so beschäftigt haben, dass wir raussprudeln wollen. Ja? Das schenkt der Heilige Geist dem Gläubigen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir ja hier gerade gelesen, dass er auch am Ungläubigen wirkt, ja. Er zeigt dem ungläubigen Mensch, da ist Sünde, ja. Und diese Sünde, die hat eine Konsequenz, ja. Und diese Konsequenz, die erfordert ein gerechtes Urteil, ja. Und das führt nur der Heilige Geist, ja, dass der Mensch versteht, ich habe ein Problem. Das ist das Erste, was der Mensch erkennen muss. Und dieses Problem wird durch Jesus Christus gelöst. Und das führt der Heilige Geist an. Das ist so diese beiden Arten, wie Gott versucht, den Menschen zu retten, ja, an den Menschen ranzukommen und ihn zur Rettung, zur Buße zu führen, ihm Raum zur Buße zu führen, ja, zu geben. Genau, und dann Befähigung für den Auftrag haben wir auch in Epheser 4, Vers 7. Da heißt es, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Und das ist auch durch den Heiligen Geist, werden Menschen befähigt und beauftragt, und denen wird Gaben gegeben, die sie dann einbringen können, um diesen Auftrag auszuführen, den Gott jedem Gläubigen auch gibt. Und das sind nur ein Auszug aus den Gründen, warum der Heilige Geist auf die Welt kam oder in die Welt kam, und warum die Gemeinde auch durch den Heiligen Geist von Gott gegründet worden sind. Es ist ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, und da könnte man tagelang drüber sprechen, weil das wirklich beeindruckend ist, wie der Heilige Geist auch wirkt, und wie groß und schön es auch ist, zu wissen, dass Gott bei uns ist. Ja? Ich habe mir auch oft gewünscht, dass ich mit Jesus zum Beispiel am Tisch sitze und mit ihm Tee trinke, ja, und er mir irgendwie mich ermutigt, mich erbaut, ja, aber das ist gar nicht nötig, sagt Jesus, ja, weil er den Heiligen Geist geschickt hat, ja, und er hat uns sein Wort gegeben, und wenn wir sein Wort lesen, dann hören wir ja von Jesus, ja, und wenn wir auf seinen Geist hören, indem wir das Wort Gottes lesen, indem wir in seinen Wegen wandeln, indem wir Zeugnis geben, indem wir Gemeinschaft haben mit anderen Christen, dann ist Jesus unter uns, ja, und bei uns. Und das ist schön zu sehen. Und Jetzt zur zweiten Frage hier, wer bekommt den Heiligen Geist? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Leuten, aber das Wort Gottes ist da relativ klar. Ja? Wer bekommt den Heiligen Geist und wann? Und in Römer 8, Vers 9, ist auch ein wichtiger Vers, Römer 8, Vers 9, heißt es, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Ja, das ist hier eindeutig. Ja, wer seinen Heiligen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und das ist ganz wichtig und beruhigend auch zu wissen, dass jeder, der wirklich an Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist hat. Alle, die an Jesus Christus glauben, habe ich hier hingeschrieben, bekommen den Heiligen Geist. Und zwar zum Zeitpunkt, an dem man an Jesus Christus glaubt. Das lesen wir in Epheser 1, Vers 13 und 14. Da heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Da ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ne? Das sagt Gott ganz klar. Als wir gläubig wurden, hat uns der Herr den Heiligen Geist gegeben. Und der dient dann dazu, diesen Auftrag auszuführen, den der Herr Jesus gegeben hat, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Ich denke, jeder kennt ihn in Matthäus 28. Und die zentrale Herausforderung in dem Zusammenhang ist natürlich, habe ich den Heiligen Geist? Aber das ist nicht die wichtigste Frage, sondern die wichtigste Frage ist, bin ich sein? Weil wenn ich sein bin, dann habe ich automatisch den Heiligen Geist. Ja, Gott hat das so verheißen und erfüllt das auch. Also, bin ich sein Eigentum geworden, ist die zentrale Frage. Und ich hatte Johannes 7 vorgelesen, wenn ich an Jesus Christus gläubig geworden bin, dann schenkt Gott den Heiligen Geist und dann darf aus mir heraus Ströme lebendigen Wassers fließen, damit andere auch, die durstig sind, auch von dem schmecken, was Jesus ist und getan hat. Kommt zum nächsten Vers, Vers 4. Da heißt es, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Da wollte ich mich auf dieses Erfülltsein mal kurz konzentrieren. Da heißt es, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das eine Beispiel ist, wo man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und das andere Beispiel ist, wo ein Christ sich mit Dingen füllen gelassen hat, die nicht geistlich waren. Ja, und in Apostelgeschichte 4 sehen wir das. 8 und 13, Apostelgeschichte 4, Vers 8, als Beispiel, ja, das ist der Start. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Und dann macht er die Pfingstpredigt, ja, und dann bekehren sich 3000 Leute. Nicht durch Petrus, sondern durch den Heiligen Geist, der die Menschen vorbereitet hat. Aber er fängt dann an zu predigen, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ja. Und in Vers 13 heißt es, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich. Das war ausschlaggebend, ja. Die haben sich gewundert, dachten, das sind doch nur Fischer. Warum reden die so gut? Warum ist das so schlüssig? Warum bewegt das die Menschen so? Ja, das sind doch nur Fischer. Das war das, was den Unterschied gemacht haben. Die waren voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat sie befähigt und hat die Situation so verändert. Und wir haben das ja auch in unserem Abschnitt haben wir das ja auch gelesen, wo die Leute verwundert sind, dass die so viele Sprachen können. Ja, damals gab es kein Goethe-Institut, der irgendwelche Arabisch gelehrt hat. Ja, das ist wahrscheinlich wunderbare Sprache, aber schwierig zu lernen. Ja, hier wie viele Sprachen es gab. Und da heißt es in Vers 7, da fragen die sich, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Ja, also ganz schön abwerten. Ne? Also warum können die so viele Sprachen? Das sind doch nur Galiläer. Ja, wird man heute vielleicht ja, mit Wunstorfer nicht, mit, keine Ahnung, Friesen oder so sagen, das sind doch nur Friesen, ne? Warum sprechen die auf einmal Bayerisch, ne? Das wäre auch was Besonderes, sage ich mal, ne? Und das ist halt so diesen Unterschied, den der Heilige Geist macht. Er befähigt und verändert und führt, dass das Richtige gesagt wird und das Richtige dann dahin kommt, wo es hinkommen soll. Und das sind immer Menschen, die sich dann füllen lassen von Gott und gebrauchen lassen von Gott. Und auf der anderen Seite kann man sich auch mit anderen Sachen füllen. Und das lesen wir leider in Apostelgeschichte, nicht leider, sondern wir lesen diese bedauernswerte Situation in Apostelgeschichte 5, Vers 3 von Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira. Da sagt Petrus in Vers 3, Kapitel 5 von Apostelgeschichte: Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hat? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und ich fand das so zum Aufhorchen, ja. Und es ist wirklich, wirklich eine Frage, wenn man einen Raum hat, womit füllt man diesen Raum? Ja, wir haben einen Geist. Ja, womit füllen wir unseren Geist? Ja, füllen wir ihn mit Gottes Wort, mit Gemeinschaft, mit allem, was göttlich ist, oder füllen wir ihn mit ganz viel Unrat? Ja, und ich war mal bei einer Familie, die ich sehr liebe und schätze und immer gerne da war, und die hatten so einen Raum, und das haben sie Museum genannt, ja. Ich glaube, der eine oder andere weiß dann, was gemeint ist. Aber dieser Raum, der wurde Museum genannt, weil alles da landete. Alles Mögliche landete da, ne? Und wenn man da reinging, das war so voll, da konnte man sich gar nicht mehr bewegen. Und oft ist es leider so bei uns im Leben auch so, ja. Unser Herz ist manchmal ein echtes Museum. Von unserem alten Menschen holen wir Sachen raus und packen das da rein, beschäftigen uns mit solchen Sachen, ja. Und die Welt auch, die prasst auf uns ein mit tausenden von Terminen, tausenden von unwichtigen Sachen eigentlich, und alles kommt in dieses Museum rein, ja. Und da können wir uns gar nicht mehr richtig Luft holen, da können wir gar nicht mehr richtig atmen, und vor allem können wir nicht richtig dem Geist Raum geben, ja. Und das ist wichtig, dass wir nochmal in unser Leben reinschauen und gucken, ob wir nicht ein bisschen aufräumen da können in unserem Leben und ihm wieder Raum geben. Epheser 4, 27. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist so eine Herausforderung auch für mich, ja, dass ich den Lebensraum, den Gott mir gegeben hat, wirklich mit ihm fühle, mit seinem Geist. Das ist eine große Herausforderung, die vor der wir stehen auch, ja, und genau mit dem Richtigen getankt sind, ja. Bei der Tankstelle ist manchmal so, wenn man Elektro tankt, dann gibt es, glaube ich, nicht so das Problem, aber früher gab es Diesel und Benzin, ja, und wenn du Benzin in Diesel tankst, ist es nicht so gut, oder umgekehrt, ja. Also man muss mit dem Richtigen sich voll tanken, und das ist auch wichtig fürs Leben, dass wir uns mit den richtigen Sachen beschäftigen, die uns dann weiterbringen und die dem Geist auch Raum geben, ja, und ihn nicht dämpfen oder zurückdrängen. Ja, dann kommen wir zum nächsten, das ist auch schon der vorletzte Abschnitt, Vers 11 heißt es: Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und das fand ich so schön. Die konnten jetzt fremde Sprachen, und wie nutzen sie diese Fähigkeit, die sie bekommen haben? Die nutzen sie, indem sie die großen Taten Gottes verkünden. Und das ist, weil der Heilige Geist einen drängt, die Menschen zu erreichen mit dem, was Jesus getan hat. Und 2. Korinther 5, 14 heißt ja, die Liebe Gottes drängt uns, ja. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt, heißt es in Vers 20 von 2. Korinther 5. Ich lese das mal kurz, weil das ein wichtiger Abschnitt ist auch. 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das macht dann auch Sinn, wenn man sich dessen bewusst ist, dass wir den Heiligen Geist von Gott bekommen haben, dass Gott durch uns wirkt, ja. Wir sind das, was, wie Gott heute wirkt, ja. Durch uns wirkt Gott. Und wir sind die Botschafter, die diese Botschaft Gottes, wir haben nicht eine eigene Botschaft, wir gehen auch nicht für unser eigenes Ziel los, sondern wir haben eine Botschaft von Gott, die andere hören müssen. Und deswegen ist das so wunderbar zu sehen, dass wir auch berufen sind, auch die großen Taten Gottes zu verkünden, wie die das damals zu Pfingsten getan haben. Und diese Einladung will jeder gehört haben oder muss jeder gehört haben, damit auch die Möglichkeit bekommt, Buße zu tun. Und Gott liegt ganz viel daran, dass jeder Mensch mit dem Evangelium erreicht wird. Und das hatten wir in 2. Petrus 3, Vers 9 auch gelesen, ja, dass jeder Raum zur Buße bekommt, dass jeder die Möglichkeit bekommt, das Evangelium gehört zu haben und sich zu entscheiden. Und Gott zwingt sich da nicht auf, aber Gott bietet an, ja, und Gott schafft Möglichkeiten. Und dann ist die persönliche Herausforderung natürlich für uns, erfülle ich meinen Auftrag, ja, gebe ich Gottes Einladung weiter. Und das ist das, was wir hier sehen können anhand des Beispiels, dass die rausgegangen sind, ja, die haben den Heiligen Geist bekommen und sind rausgegangen, haben die großen Taten Gottes verkündet. Dann die letzten zwei Verse, heißt es, und sie entsetzten sich alle, gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Und da ist die große Herausforderung oder der zentrale Punkt, wie reagiere ich auf Gottes Rufen? Ja, vielleicht gibt es hier noch irgendjemand sitzen, der diese Entscheidung noch nicht für Jesus getroffen hat. Und dann ist man wirklich gefragt, wie reagiere ich auf diese Einladung Gottes? Ja, kann ich sagen, ja, ich will Gott kennenlernen. Ja, was wird das werden? Heißt es hier? Ja, die fragen sich. Ja, die haben nicht sofort das verstanden und vielleicht sitzt du hier und hast es nicht sofort verstanden. Aber was wird das werden? Fragen die sich. Ja, und dann im Anschluss ist ja die Predigt von Petrus und dann bekehren sich 3000 Leute bekehren sich aufgrund dieser Suche, die stattgefunden hat, ja. Und wenn du hier sitzt und auf der Suche bist, dann suche Gott und du wirst Antworten finden. Gott lässt sich finden, wenn du ihn suchst, ja. Bleibe dran. Und da gibt's diese zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst ihn nicht an, ja. Gott lässt das auch zu, dass du dich gegen Gott entscheidest. Aber beides hat Konsequenzen. Wenn du dich gegen Gott entscheidest, dann hat das die Konsequenz, dass du nicht im Buch des Lebens geschrieben sein wirst. Ja? Im Buch des Lebens wird nur der geschrieben, der Jesus Christus annimmt. Wenn du nicht im Buch des Lebens geschrieben stehst, so furchtbar das auch klingt und so wenig Gott das auch möchte, aber Gott lässt die Freiheit dem Menschen. Wenn man nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, dann heißt es in Offenbarung 20, Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es geht nicht darum, Angst zu machen, aber man muss halt wissen, was für Konsequenzen eine Entscheidung hat. Das ist, wenn man Gott ablehnt, wenn man Jesus Christus ablehnt. Aber die gute Botschaft ist, dass Jesus nicht möchte, dass jemand verloren geht. Ja, er möchte jedem Raum zur Buße zu schenken. Und wenn du dieses Angebot annimmst, den Herrn Jesus Christus annimmst, dann wirst du sein Kind werden. Und ich hatte das hier in eins der schönsten Verse in der ganzen Bibel, nach meinem Empfinden, Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und wie wunderbar ist es doch das, ne? Was für eine herrliche Zusage. Und wir haben schon von Zusagen gehört. Wir haben gehört, dass Jesus seine Zusagen 100% erfüllt, ja. Und wir haben auch gehört, dass wenn wir sein werden, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir an seinen Namen glauben und sein Kind werden, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und dann rüstet uns Gott mit dem Heiligen Geist auch so, dass wir erfüllt werden von diesem Frieden, von dieser Hoffnung, die nur Gott schenkt. Und aus uns können wirklich Ströme lebendigen Wassers auch für andere fließen. Und da ist die Frage für dich auch heute: Hast du diese Einladung Gottes angenommen? Ja, und in Offenbarung 3, Vers 20 heißt es nochmal eindringlich: Gott möchte an deiner Herzenstür Einkehr haben. Ja, er möchte, dass du die Herzenstür öffnest. Und er sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und da geht es nicht darum, in irgendeine Ortsgemeinde zu Besuch zu gehen oder Mitglied zu werden oder irgendwas zu spenden. Es geht um eine ganz persönliche Beziehung zwischen dir und Jesus Christus. Ja, und wenn du das annimmst, dann schenkt Gott dir den Heiligen Geist, dann bist du Teil von seinem Leib, von seiner Gemeinde, und er will dann Raum in dir gewinnen, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist und dass aus dir wirklich Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Wir stehen noch mal kurz auf und ich würde sagen, eine kurze Gebetsgemeinschaft. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du deine Gemeinde gegründet hast und dass du jeden Einzelnen noch befähigst mit deinem Heiligen Geist. Und wir bitten dich wirklich, dass du uns erfüllst mit dir, mit dem, was du schenkst, dass wir auch ein Zeugnis für andere sein können und andere dich in uns sehen. Und hilf uns, ja, immer unser Leben auch so auszurichten, dass es nicht mit Dingen gefüllt wird, was dir nicht gefällt und was dich dämpft, sondern das, was dich groß macht und was deine wunderbaren großen Taten noch anderen groß macht, Herr. Amen.